Stimmt das, was wir gerade gesungen haben? Großer Gott, wir loben dich. Stimmt das, was der Jonathan uns gerade von CD gespielt hat? Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, der alles so herrlich regiert, der uns erhält, wie es uns selber gefällt, der uns Gesundheit verleiht und uns freundlich geleitet. In der vergangenen Woche war ich krank. Gestern hatte ich auch noch ein Referat, ein Frühstückstreffen in Hohenstein. Und von daher konnte ich am Freitag erst an diese Predigt gehen mit Einschränkungen, weil ich ja gestern auch noch vorbereiten musste. Nachdem ich diese ersten Zeilen geschrieben habe, habe ich eine WhatsApp von Berlinde bekommen. Betet für Eberhard, er ist sehr schwach. Jesus wird ihn bald nach Hause holen. Und ein paar Tage davor schrieb mir Mirjam Leutbecher, dass die letzte Therapie bei Ernst nicht angeschlagen hat. Und jetzt? Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Lobe den Herrn, den mächtigen König, der alles so herrlich regiert. Manchmal bleiben mir diese Worte im Hals stecken. Franz Eike hat gesagt, heute ist der Sonntag Kantate. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Für heute Kantate sicher passend. Aber für den Alltag, wenn wir solche Nachrichten bekommen, von denen ich eben erzählt habe, doch eher wohl nicht passend, oder? Der Alltag ist bei Eberhard und Berlinde und bei Ernst und Mirjam und garantiert auch bei einigen von uns heute Morgen eindeutig nicht jubelgeeignet. Und wenn wir morgen früh wieder zur Arbeit fahren oder die Zeitung aufschlagen, da kann uns das Loben auch schnell vergehen. Und wenn wir die Seiten unseres Lebens aufschlagen, gibt es auch da nicht nur die hellen, die voller Freude singenden Momente, sondern auch die dunklen Zeiten, die Grund zum Fragen und zur Traurigkeit geben. Wie wir auch in dunklen Lebenssituationen zum Loben finden können, davon erzählt unser heutiger Predigttext aus Apostelgeschichte 16. Bevor ich den Text lese, lasst uns in Gedanken einmal einen Moment in das dortige Gefängnis in Philippi gehen. Dort sitzen seit ein paar Stunden Paulus und Silas im Hochsicherheitstrakt. Warum? Sie haben in dieser modernen Stadt von Philippi von Jesus erzählt, einer Sklavin, die von einem bösen Geist getrieben wurde, haben sie mit Gottes Hilfe diesen Dämonen ausgetrieben. Den Philippern gefiel das überhaupt nicht, denn sie sind regelmäßig zu dieser Frau hingegangen und haben sich die Zukunft voraussagen lassen. Und diese Möglichkeit wurde ihnen jetzt genommen. Sie wussten nicht mehr, wie morgen und übermorgen laufen wird. Grausam wurden die beiden Männer von den damaligen Ordnungshütern ausgepeitscht. Und danach kamen sie in den Hochsicherheitstrakt des dortigen Gefängnisses. Und um das Ganze auf die Spitze zu treiben, wurden ihre Füße fixiert. Das heißt, ihre Füße wurden mit Stöcken eingeschraubt, damit ihnen keine Flucht möglich war. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir wäre in dieser Situation erstmal nicht nach Lobliedern zumute. Mit zerfetztem, blutigen Rücken, mit in Holzblöcken fest verschraubten Füßen, in einer schmutzigen, dunklen, kalten Gefängniszelle zu sitzen. Ich glaube, ich wäre still. Ich würde leiden und ich wäre sehr auf meine Schmerzen fixiert und vor allem auf meinen blutenden Rücken. Ich könnte mir auch fragen, mir vorstellen, dass ich Gott fragen würde, wieso hast du das denn zugelassen? Ich habe doch nur getan, was du mir aufgetragen hast. Und ich könnte mir gut weiter vorstellen, dass ich Gott um Hilfe bitten würde, dass er meine Schmerzen irgendwie erträglich macht. Und wenn es geht, schnell irgendeine Hilfe zu schicken. Paulus und Silas reagieren anders und ich möchte uns jetzt diese bekannten Verse aus Apostelgeschichte 16, 23 bis 24 lesen. Apostelgeschichte 16, 23 bis 34. Nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie ins Gefängnis und gab dem Oberaufseher die Anweisung, diese Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss ihre Füße zusätzlich noch in einen Holzblock ein. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott laut und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Da erschütterte plötzlich ein gewaltiges Erdbeben das gesamte Gefängnis bis in die Grundmauern. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen zerbrachen. Aus dem Schlaf gerissen, sah der Obergefängnisaufseher, dass alle Zellentüren offen standen. Voller Schrecken zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er dachte, alle Gefangenen seien geflohen. »Töte dich nicht«, rief Paulus, »wir sind alle hier.« Der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben und stürzte in die Zelle, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Dann führte er die beiden hinaus und fragte sie, »Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden?« »Glaube an den Herrn Jesus Christus, dann werden du und alle, die in deinem Hause leben, gerettet«, erwiderte Paulus. Und sie verkündeten ihm und alle, die in seinem Haus waren, die rettende Botschaft von Jesus Christus. Und der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde um Paulus und Silas. Er reinigte ihre Wunden und ließ sich mit allen, die zu ihm gehörten, taufen. Dann führte er sie hinauf in sein Haus und bewirtete sie. Er freute sich zusammen mit allen, die mit ihm lebten, dass sie zum Glauben an Jesus Christus gefunden hatten. Soweit Apostelgeschichte 16. Vier kurze Gedanken dazu. Das erste, Loblieder im Gefängnis. Das zweite, die Wirklichkeit Gottes sehen. Das dritte, loben lernen. Und das vierte, loben führt zur Freiheit. Zum ersten Gedanken, Loblieder im Gefängnis. Um Mitternacht sangen sie Loblieder, heißt es hier. Ein kleiner Chor, nur zwei Männerstimmen. Wie gut sie singen konnten, steht hier nicht. Auch nicht, welche Lieder sie in der Nacht gesungen haben. Aber das Wichtigste steht hier, dass sie Gott lobten und dass sie das in einer Gefängniszelle taten. Und dass nicht nur einer Loblieder für sich einsam sang, sondern dass beide Männer gemeinsam sangen. Wie gut, wenn wir in schweren Zeiten nicht allein sind. Wie gut, wenn jemand da ist, der mit mir singt, der mit mir betet und der für mich betet. Wie gut, wenn ich einen Freund habe, der in meinen ganz persönlichen Gefängnissen bei mir ist und mit mir leidet. Wie gut, wenn ich eine Gemeinde habe, die für mich betet und mir das auch sagt. Dort im Hochsicherheitstrakt, der für Schwerverbrecher reserviert war, stimmten die beiden gemeinsam ein Loblied an. Nicht in einer Kirche oder im Gemeindehaus wie wir heute Morgen. Im kalten, schmutzigen, finsteren Kerker singen sie ihr: Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, oder großer Gott, wir loben dich. Darf ich uns heute Morgen noch einmal bitten, uns jetzt in die Situation von Paulus und Silas hinein zu versetzen. Voller Schmerzen, blutender Rücken, die Haut aufgerissen, bewegungsunfähig, fixiert mit den Beinen, den Füßen, in diesem dunklen, kalten, schmutzigen Kerker. Und lasst uns im Bewusstsein das jetzt auch einmal probieren. Reni, spielst du uns nochmal einen Vers von Großer Gott, wir loben dich, vielleicht kriegen wir es ohne Liederbuch hin, denn die beiden hatten auch kein Liederbuch zur Hand.
Großer Gott, wir
Silas leiden im Gefängnis. Nicht nur Eberhard und Belinde und nicht nur Mirjam und Ernst. Jeder von uns hat seine eigenen, individuellen Gefängnisse, die uns das Leben schwer machen. Dunkelheit, Schmerzen, Einsamkeit, Enttäuschungen, Trauer kann einem solchen Gefängnisloch gleichen. Sorgen und Fragen, die uns quälen, können uns so gefangen nehmen. Und Depressionen wie bei Ernst können uns hoffnungslos scheinen lassen, wie in einem Kerker eingeschlossen. Es wird immer wieder Zeiten in unserem Leben geben, wo uns das Lob Gottes im Hals stecken bleibt, auch an Kantate, singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder, weil es manchmal nichts zu loben gibt. Mir war bei der Vorbereitung in den letzten beiden Tagen ganz besonders wichtig, dass die beiden Männer Gott nicht loben, weil es ihnen so schlecht geht, weil sie Schmerzen haben. Sie loben Gott. Sie loben Jesus Christus, weil er auch in dieser Dunkelheit ihr Herr und Heiland ist. Um Mitternacht fangen sie an zu loben. Was vor Mitternacht war, wissen wir nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Zeit vor Mitternacht für sie eine schwere Zeit war. Im Bild gesprochen, die Zeiten vor Mitternacht können auch in unserem Leben einsame Zeiten sein. Die Zeiten, bevor wir ins Loben kommen, diese Zeiten können auch in unserem Leben einsame Zeiten sein. Zeiten des Schweigens, Zeiten des Fragens, Zeiten, wo wir noch nicht zu Lobliedern fähig sind. selbst Jesus blieben diese Zeiten vor Mitternacht nicht erspart. Ich erinnere an Gethsemane. Zeiten des Schweigens, des Fragens, der Einsamkeit, des Schmerzes. Wenn selbst Jesus diese Zeiten vor Mitternacht nicht erspart blieben, warum dann uns? Zum zweiten Gedanken, die Wirklichkeit sehen. Das ist ein Geheimnis der Gläubigen weltweit. Echte Anbetung kommt aus der Tiefe. Anbetung an sonnigen Tagen ist keine echte Anbetung, so nach dem Motto, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Das ist keine Anbetung, das ist ein lustiges Liedchen, das kein Fundament in Jesus Christus hat. Jesus hat uns nie versprochen, dass wir alle Tage Sonnenschein haben und immer schön fröhlich sein werden. Lob, das aus der Tiefe kommt, erwächst aus dem Vertrauen Gott gegenüber. Paulus und Silas sind sich der Mauern ihres Gefängnisses durchaus bewusst. Und ich bin davon überzeugt, dass sie sehr wohl ihren blutigen Rücken spüren, die eingeschlossenen Füße, die Fesseln. Aber ich glaube, dass noch viel mehr ihnen die Gegenwart ihres auferstandenen Herrn Jesus Christus bewusst ist. Des Herrn, vor dem sich einmal jedes Knie beugen wird, im Himmel und auf Erden. Das heißt nicht, dass sie ihre momentane Wirklichkeit verdrängen, aber sie wissen um die Wirklichkeit Gottes. Jesus Christus, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, das ist ihr Herr. Und dieses Bewusstsein, dass Jesus wirklich alle Macht im Himmel und auf Erden hat, das wünsche ich mir für meine Zeiten vor Mitternacht und euch, wenn solche Zeiten trotz Kantate auch euch gerade umfangen. Paulus und Silas loben Gott nach Mitternacht. Sie haben wie unzählige Menschen weltweit sitzen in ihren ganz persönlichen Gefängnissen. Ich erinnere an Dietrich Bonhoeffer, der in seiner Gefängniszelle kurze Zeit vor seiner Ermordung in Berlin dichtete, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Zumindest mir kommt dieses vertrauensvolle Loben nach Mitternacht manchmal zu kurz. Und zum dritten Gedanken. Und weil das manchmal so kurz kommt, will ich loben lernen. Ich wünsche mir, von Paulus und Silas loben zu lernen, auch wenn Loben nach Mitternacht mir nicht immer entgegenkommt. Das heißt auf keinen Fall, dass ich nicht auch klagen darf. Gerade die Psalmen sind voll davon, dass David und andere um Hilfe gebeten haben. Wir brauchen vor Gott nichts zu beschönigen, wenn uns das Wasser mal wieder ganz oben steht. Wenn wir traurig und einsam sind, wenn wir Schmerzen haben, dürfen wir das Gott klagen. Und wenn es in irgendeiner Beziehung beruflich oder privat nicht gut läuft, dürfen wir das Gott auch sagen. Alles hat seine Zeit. Das Loben, das Klagen, das Weinen, das Lachen, das Trauern und das Feiern. Noch einmal, Paulus und Silas begannen mit ihren Lobliedern auch nicht sofort, sondern erst um Mitternacht. Und logischerweise sangen sie auswendig, denn im Hochsicherheitstrakt gibt's keine Liederbücher. Ich war noch nie im Gefängnis und so wie ich euch kenne, auch keiner von uns, aber ich war schon öfter im Krankenhaus und wahrscheinlich auch einige von euch. Und bei manchen Anwendungen lag ich ganz alleine in einem Raum auf einer Liege und um mich herum piepsten die unterschiedlichsten Geräte. Wie froh war ich dann, wenn ich Lieder auswendig still vor mich hinsingen konnte. Oder wenn ich Psalmen oder Liederverse leise beten konnte. Und zum vierten und letzten Gedanken. Loben führt zur Freiheit. In Vers 25 heißt es, dass die anderen Gefangenen Paulus und Silas singen hörten. Jeder der Mitgefangenen dort im Gefängnis hatte seine eigene Geschichte. Was das wohl mit den anderen Gefangenen gemacht hat? Dass diese beiden neuen Gefangenen nicht fluchten, nicht jammerten, nicht laut vor Schmerzen schrien. Ob die anderen Gefangenen nachdenklich wurden? Ob sie darüber nachdenken, was Loblieder eigentlich in irgendeinem Gefängnis zu suchen hatten? Oder ob sie in irgendeiner Weise diese Menschen, die da jetzt sangen, beschimpften? Oder ob vielleicht der ein oder andere ermutigt wurden? Ich hatte vor Jahren eine 90-jährige Frau im Krankenhaus beziehungsweise im Pflegeheim besucht und einfach versucht, ihr Lieder vorzuspielen oder vorzusingen. Und dann stand ihre Bettnachbarin auf, entweder verließ sie das Zimmer oder sie drehte ihr Radio ganz laut auf. Auch eine Reaktion auf Loblieder Gottes. Das konnten die Mitgefangenen nicht. Bei Paulus und Silas begann die Erde zu beben. Die fest verschlossenen Gefängnistüren sprangen auf und die Verankerungen der Ketten, die in den Wänden fest zementiert wurden, sprangen auf. Alle sind frei. Hatte das Erdbeben etwas mit diesen mitternächtlichen Liedern zu tun? Ob auch unsere mitternächtlichen Loblieder-Ketten sprengen können? In unseren persönlichen Gefängnissen? Und noch einmal, erst nach Mitternacht begannen sie zu singen, nicht vorher. Und auch wir können manchmal erst nach unserem ganz persönlichen Mitternacht singen und loben. Loben führt zur Freiheit. Gott kann befreien, aber er muss nicht. Auch in unserem Leben werde nicht alle Ketten gesprengt werden. Lob und Frieden aber in unseren ganz persönlichen Situationen will Gott uns schenken, vielleicht so, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Die Mitgefangenen von Paulus und Silas bemerken, dass sich in der dunklen Nacht alle Türen öffnen. Sie haben die Chance zu fliehen und tun es seltsamerweise nicht. Der Gefängnisdirektor wird unsanft aus dem Schlaf gerissen. Er weiß, das ist eine Katastrophe. Er ist für jeden Einzelnen verantwortlich. Das wird Konsequenzen haben. Die einzige Möglichkeit, die ihm bleibt, ist der Selbstmord. Und dann hört er die Stimme eines der neuen Mitgefangenen, eines der neuen Gefangenen. Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Warum sind sie nicht geflohen, die anderen Gefangenen? Ob sie gespürt haben, dass von Paulus und Silas irgendetwas ausging, das sie hinderte, wegzulaufen? Ich glaube, dass bewusste Christen bis heute eine Ausstrahlung haben auf ihre Welt. Dass bewusste Christen bis heute andere zum Nachdenken oder auch ins Fragen bringen. Der Gefängnisdirektor fällt vor Paulus und Silas auf die Knie. Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und die Antwort ist schlicht und einfach. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet. Und das ist das Nächste, was mir so wichtig ist. Sie weisen von sich weg auf ihren Herrn Jesus Christus hin. Sie sind nicht die Herren. Das ist Jesus Christus allein. Hinweisen auf Jesus. Berlinde schrieb mir heute Morgen, der Herr Jesus wird den Eberhard bald zu sich holen. Hinweis auf Jesus. Der Gefängnisdirektor findet zum Glauben, nachdem Paulus und Silas ihm die rettende Botschaft von Jesus Christus erklärt haben. Er und seine ganze Familie werden getauft. Und dann geht es ganz menschlich weiter. Der Aufseher wird zum Krankenpfleger. ob er je in seinem Leben einmal die Wunden eines Verbrechers gereinigt und verbunden hat, kann ich mir nicht vorstellen. Und danach lädt der Chef Paulus und Silas in sein Haus und bewirtet sie, und ganz sicher nicht nur mit Wasser und Brot. Der Direktor freut sich mit seiner ganzen Familie. Wörtlich heißt es hier, er jubelte laut, Kantate. Und so geht das Jubeln nach Mitternacht weiter. Von Paulus und Silas über den Gefängnisdirektor bis zu uns heute Morgen. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Paulus und Silas geben Jesus Christus die Ehre. Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Deine Herrschaft soll kommen. Das, was du willst, geschehen. Auf der Erde im Himmel sollen alle es sehen. Vater, unser Vater, alle Ehre, dein